Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach in Niederösterreich, das Tagebuch eines Pfarrers. Heute in der Früh habe ich eine Kondolenz-E-Mail geschrieben. Ja, es wird in den Counter eingehen, es wird niemand lesen, aber wenn man so lange mit Apple etwas zu tun hat und dann plötzlich einfach hört, ja, Steve Jobs ist verstorben, dann geht man halt auf die Apple-Homepage und da gibt es dann die Möglichkeit, eine Kondolenz-E-Mail zu schreiben und das tut man halt dann. Man tut es, weil dieser Steve Jobs irgendwie geortet über jetzt, ja, ich glaube 22 Jahre, besser gesagt seine Produkte und seine vielleicht auch nicht ganz einfache Persönlichkeit, ein Begleiter meines zumindest Arbeitslebens ist. Und ich habe da vor mir einen Mac und daneben liegt das iPhone und in der Tasche drinnen ist das iPad und alles ist vernetzt und alles klappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Kastelwerk nicht hätte, tat ich mich sehr, 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 sehr viel schwerer. Der Titel, die Nachricht über meinen Tod sind stark übertrieben, das ist natürlich eigentlich ein Zitat, stammt aber sekundär dann auch von Steve Jobs, der ja nicht Leberkrebs, sondern Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Anscheinend war dann die Leber auch befallen. Und einmal hat ein Nachrichtendienst, das war Bloomberg, seinen Tod gemeldet und einen Nachruf gebracht. Und das hat er sich natürlich nicht entgehen lassen bei der nächsten Keynote-Presentation. Vor einem lachenden Publikum diesen Ausschnitt auf der Video-Wall zu zeigen und zu sagen, naja, die Nachrichten waren stark übertrieben. Diesmal waren sie nicht stark übertrieben. Ja, die Börsen haben reagiert, haben gesagt, ah, der ist weg, jetzt kann Apple nicht mehr so weiter tun. Schon eigenartig, oder? Apple ist ein riesiger, riesiger, riesiger Betrieb, hat unglaublich viele Leute drinnen. Auch Steve Jobs war ja immer für die Vermarktung zuständig, nicht für die Technik, witzigerweise. Also auch die Ur-Ur-Ur-Mac, den ich hier fast noch hatte, mein allererster Mac, war ein Mac SE mit einem gigantischen Arbeitsspeicher von 2 MB und einer Festplatte von sage und schreibe 40 MB. Bitte 40 MB, das war damals eine große Festplatte. Das war so ein All-in-One, ein Transportabler, der einen halbwegs den Arm ausgerissen hat, wenn man nur versucht hat, ihn hochzuheben mit einem winzig kleinen Bildschirm, ganz einem winzig kleinen Bildschirm. Hat aber perfekt funktioniert, also Textverarbeitungen sind genauso gut gelaufen wie heute. Und das war ja das große Mac-Betriebssystem. Meine lieben User von Microsoft-Produkten, Fenster und Maus klicken und zu bedienen, das ist alles Apple. Es ist nicht Steve Jobs, es ist Apple. Es ist eigentlich auch nur zur Hälfte Apple, ganz ehrlich gesagt, in Wirklichkeit ist es Xerox. Und Apple-Erfinder haben ziemlich viel dazu getan, haben dann die Fenster kombiniert noch mit der Maus und deswegen, meine lieben Microsoft Windows-User, dürft ihr das verwenden, weil nämlich damals keine Lizenzgebühren gezahlt wurde für diese Kombination. Und deswegen hat es Apple auch schon gestohlen und deswegen durfte dann auch nach unglaublich langen Prozessen Microsoft es sozusagen, also ich würde ja nie sagen, dass die das gestohlen haben, aber sagen wir mal, eine intensive Inspiration empfunden haben. Die wilde Zeit der Computer, wo Leute in Garagen irgendwo es zusammenbauen, das ist HP, das ist Apple. Ja, die bauen sie wo es zusammen und machen das. Und der Steve Jobs hat Apple nicht nur groß gemacht, sondern auch mehrfach fast ruiniert. Einmal haben sie ihn ja ausgekaut, weil sie es wirklich nicht mehr ausgehalten haben. Was Apple an Prozessorsprüngen gemacht hat, ist unfassbar, bitte. Am Anfang Motorola-Chips, dann wurden die Motorola-Chips plötzlich nicht mehr gut genug, dann wurden es plötzlich IBM-Chips und dann waren es plötzlich Intel-Chips. Und jedes Mal hat alles vorher nicht mehr funktioniert, war jedes Mal ein totales Chaos, aber dieser Steve Jobs hat immer den richtigen Riecher. Bitte, was uns heute selbstverständlich ist, das Smartphone, ja, es ist wirklich eine Apple-Erfindung. Der komplette Touchscreen, dass man nur den Finger verwendet zur Eingabe, es sind diese Riesensprünge drinnen. Und auch, dass ich jetzt im Unterricht unglaublich leicht alles mache mit dem iPad, es ist es. Es war immer das Gefühl, in dem Steve Jobs drin, was aus der großen Anzahl von den Dingen, die die Techniker daherbringen, nehme ich, was fördere ich, was haue ich weg, was dazu führt, dass der Endnutzer einen höheren Wert hat, sie leichter tut, dass man sie mit keinem Schmoren spülen muss und da druckst drauf und das geht halt. Ich habe sicherlich sehr viel weniger Ahnung von Computern, als auch nur halbwegs irgendwann einmal irgendwas gemacht habe in der Windows-User. Aber es geht bei mir schneller. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Deswegen habe ich die Apple-Sachen. Und das war eine wilde Zeit. Mit unglaublichen Kämpfen, Startup aus der Garage heraus, erste Apple-Computer in Holz, bitte, in selbstgebauten Holzchassis verkauft. Ja, der Apple I, der Apple II und dann kam eben der Mac. Und das war eben die Erfindung eigentlich des modernen, wirklich bedienbaren Computers, Personalcomputers, PC. Ja, und jetzt ist er tot. Der Bill Gates, der große Rivale, der aber nie Computer gebaut hat, sondern immer nur sein DOS, Diskette Operating System, hast du es nebenbei bemerkt, und dann halt mit einer grafischen Bedieneroberfläche dazu, Windows, die sind beide draußen. Wahrscheinlich müssen sie auch beide draußen sein. Natürlich sehr, sehr, sehr tragisch für den armen Steve Jobs, dass er vergleichsweise ja jung verstorben ist, weil es die Zeit nicht mehr ist. Es ist nicht mehr die Zeit der großen Visionäre und Einzelentscheider. Da war er wirklich der Letzte. Da war er allen Ernstes der Letzte. Und das ist nicht mehr die Zeit. Es ist keine Zeit der Visionen. Es ist eine Zeit, wo was verfeinert wird, wo was umgebastelt wird. Diese großen Sprünge, die jetzt noch daherkommen, wie gesagt eben, das haben dann alle bemerkt, das Smartphone ist eigentlich wirklich so gesehen eine Apple-Erfindung. Und all das, was jetzt unter Android und was weiß ich was haben, oder das ist alles abgekupfert. Irgendwie, das war die Idee. Und plötzlich verändert sich's und plötzlich sind die Leute weltweit wirklich vernetzt. Von jedem dieser Smartphones aus, bei dem einen leichter, bei dem anderen schwieriger, bist im Web, bist vernetzt, hast deine Apps, hast deine Informationsflüsse. Und das hat die Welt verändert, das hat das Bewusstsein verändert. Vielleicht hören Sie jetzt diesen Podcast gerade über ein iPhone. Durchaus möglich. Kein Problem. Draufstecken, synchronisieren, der neue Podcast ist schon da. Es hat wirklich die Welt verändert. Und doch ist die Zeit, wo die Einzelnen nicht mehr da sind. Es sind die Teams, die etwas verändern. Es sind nicht mehr die Einzelpersonen. Ja, das ist einfach die Zeit. Und mit dem Tod von Steve Jobs geht diese letzte Periode, die wir jetzt im Moment hatten, der großen, großen, großen Erfinder zu Ende. Es war immer so. Es hat auch diese Magnaten gegeben in der Industrialisierung, diese Leute, die aus dem Nichts heraus zum Beispiel die riesigen Spinnereien, Textilfabriken gegründet haben, wo die, ja, ein Henry Ford mit seinen Autos, das waren wirklich diese Einzelpersonen der Mechanik und dann hat es halt ein paar gegeben, diese Einzelpersonen der Elektronik. Und jetzt ist wieder mal Pause und dann wird wieder was Neues kommen. Keine Ahnung, was wird es nach der Elektronik sein? Werden es intelligente Stoffe sein? Gestern irgendwas gehört. Ein intelligentes Plastik? Keine Ahnung. Eines ist nur klar. Es gibt genau diese Phasen in der Geschichte, die großen Aufbruchsphasen, wo was ganz was Neues da ist. Das ist immer die Phase der Einzelpersonen, die das durchdrucken, die sich da hineinlassen, wo 99% der Leute nur sagen, wozu braucht man das? Braucht doch kein Mensch. Die das schon erkennen. Und dann ist wieder die ruhigere Phase, wo einfach nur rumgebastelt wird, wo es halt verfeinert wird, wo die Gruppen irgendwas tun, die Arbeitsgruppen, die Teams. Und dann kommt wieder etwas Neues und dann braucht es wieder den Einzelgang und dann wieder die Gruppe. Wissen Sie, dass das schön in der Bibel drin steht? Wenn Sie im Buch der Richter lesen, dann finden Sie genau das. Das Buch der Richter ist im Alten Testament ziemlich weit vorne, da wird genau das geschildert. Da gibt es immer eine ganz wilde Phase und da wird eine einzelne Person, die in der alten Luther-Übersetzung Richter genannt wird. In Wirklichkeit ist er fehlübersetzt, man müsste es Retter nennen im heutigen Deutsch. Da kommt der in diesen wilden Phasen. Und dann wird genau geschildert, was der alles tut. Und dann ist wieder eine lange, lange Periode, wo keine Einzelpersonen sind, wo Gruppen, Teams was tun. Und dann kommt es wieder zu einer Umbruchssituation. Dann sind wieder die einzelnen Personen wichtig. Das scheint eine Grundregel zu sein, die der liebe Gott in diese Welt hineingepastelt hat. Und das gibt's auch in unserem Leben, dass es die ruhigen Phasen gibt, wo wir uns als Teammenschen bewähren müssen, als Gruppenarbeiter. Und dann gibt's die ganz wilden Phasen, wo die Gruppen nicht da sind, sondern wo man sich selber durchdrucken muss, wo man selber die Position beziehen muss, wo man auch kurzzeitig ein Einzelkämpfer sein muss. Aber meine Lieben, wir wissen doch eh eines, immer alle. Wirkliche Einzelkämpfer sind wir nie. Der liebe Gott ist immer mit uns unterwegs. Gesegneten Abend euch allen.